Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid hier zum zweiten Adventsgottesdienst bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Im Advent, da feiern wir ja, dass Jesus gekommen ist, dass Gott uns entgegenkommt in Jesus Christus, in diesem Kind. Und heute in diesem Gottesdienst geht es aber eigentlich nicht so sehr um Jesus als Kind, sondern als den Erwachsenen gewordenen Jesus. Der hatte nämlich dann ganz viele Bewunderer, viele haben ihn bewundert für seine Wundertaten. Aber Jesus selbst wollte viel mehr als nur Bewunderer oder Leute, die das toll finden, was er macht. Und Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph und Christ, der hat das für mich ziemlich auf den Punkt gebracht, dass Jesus einen Anspruch hat, der in der Bibel deutlich wird, dass das nicht nur ein guter Mensch war, so ein Gutmensch, wie man vielleicht glauben mag, sondern dass er einen Anspruch hat. Und zwar formuliert das Søren Kierkegaard so: Jesus Christus will nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billige Volksausgabe des Nachfolgers. Bewunderer, Nachfolger. Die Frage heute ganz konkret an jeden Einzelnen von uns ist eigentlich: Folgst du schon Jesus nach oder bewunderst du ihn noch? Mit dieser Nachfolge, damit ist gemeint, wirklich ihm auch sein ganzes Leben zu geben und das auch täglich neu, bereit zu sein, ihm zu folgen. Und ich wünsche uns für diesen Gottesdienst, Rolf Zürus wird nachher dazu predigen, wünsche ich uns in diesem Gottesdienst, egal wo wir auf der geistlichen Reise stehen mit Jesus, dass wir ermutigt werden, heute wieder ganz neu zu sagen: Ja, Jesus, ich will dir in meinem Alltag nachfolgen, hilf du mir dabei. Und das Thema quasi dann ganz ausgesprochen nochmal ist: Gott kommt uns entgegen, Jesus wartet auf eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung, ihm ganz nachzufolgen. Jetzt wollen wir gleich erstmal ein Lied singen und danach wünsche ich mir, dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen oder dass wir Zeitraum haben für Gebet hier, wo wir einfach Gott bringen können, was uns heute Morgen bewegt und wo wir ihn auch einladen können, dass er wirklich zu uns spricht und auch zu den anderen spricht, dass wir ermutigt werden, eine Entscheidung für ihn zu treffen, ganz fest zu machen mit ihm und vorwärts zu gehen mit ihm. Und auch das Lied, das wir jetzt singen wollen, ist ein Adventslied. Das drückt eigentlich aus, dass mit Jesus unterwegs sein nicht nur bewundern und nebenbei stehen bedeuten kann, sondern immer bedeutet, ihm hinterherzugehen. Wir wollen nämlich singen: herbei, o ihr Gläubigen. Also dieses Gehen wird darin deutlich. Genau, und das wollen wir jetzt singen. Und danach schließt dann gleich die Gebetsgemeinschaft an. Ihr seid da herzlich eingeladen. Ich werde die dann abschließen.
Thank you.
Herr Papa, ich bedanke dir dafür, dass du jeden Einzelnen so gut kennst. Und du weißt ganz genau, wo wir stehen auf der geistlichen Reise. Und du weißt auch ganz genau, wo wir Lebensbereiche haben, die wir vielleicht auch gerne für uns behalten möchten und gar nicht sehen. Und ja, Angst vielleicht auch davor haben, sie dir zu geben, weil wir vielleicht glauben, dass du uns nicht gut tust. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder zeigst, dass du ein liebender Gott bist und dass du es besser mit uns meinst, als wir uns vorstellen können, als wir es selber auch mit uns meinen eigentlich. Dass du uns da deine Liebe immer wieder neu zeigst und dadurch ermutigst, Schritte mit dir zu gehen, dir hinterher zu gehen. Möchte ich bitten, dass du heute zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen. Ja, und dass wir was mitnehmen können, für unseren Alltag was trägt. Amen. Ja, ich habe noch ein paar Ansagen. Oh, habe ich was vergessen? Und zwar findet ihr eigentlich alles soweit auch auf dem Gottesdienstblatt hinten drauf. Es gibt in der kommenden Woche zwei Möglichkeiten, ganz besonders seelsorgerliche Gespräche und einfach Anliegen mitzubringen hier in die Gemeinde. Und zwar ist einmal wieder das offene Pastorenbüro bei Arne Völkel, das mittwochs immer ist. Und das ist auch wieder offen in der kommenden Woche. Und dann gibt es nächsten Dienstag die Möglichkeit hier unten im Living Room nach Anmeldung dienstags vormittags mit der Beraterin, mit der BTS-Beraterin Anke Steckel einfach seelsorgerlich Zeit zu haben. Und auf eurem Zettel findet ihr auch eine Möglichkeit, sie anzuschreiben, vielleicht auch schon mal zu sagen, dass ihr Interesse hättet zu kommen. Herzliche Einladung dazu, mit allem, was euch bewegt, auch dorthin zu kommen. Und dann wollte ich noch etwas anderes ansagen, und zwar auf den Philippinen gab es ja die Katastrophe und manchmal fragt man sich ja, wo können wir helfen, wo können wir spenden? Und ich glaube, es wurde auch schon angesagt, die Allianzmission von der FEG, die hilft dort natürlich auch vor Ort. Und es gibt jetzt noch Zettel, wo auch nochmal die Kontenverbindung draufsteht, wie man dort der Katastrophenhilfe des Bundes quasi ganz speziell den Gemeinden dort helfen kann, die dann dort Aufbauarbeit leisten. Malessas sind ja dort, denen ist zum Glück ja von der Sturmflut nichts passiert, aber unser Anliegen oder wir haben eine ganz besondere Verbindung dazu, vielleicht auch zu den Philippinen. Draußen am Infotisch liegen jetzt noch neue Zettel, die ihr mitnehmen könnt, gerne. Und dann möchte ich noch ein Konzert ansagen. Ist ja eigentlich ganz schön in der Adventszeit. Hier in unserer Gemeinde wird ein Benefizkonzert stattfinden. Und zwar ist das für das Kinder- und Jugendhospizdienst gedacht, also für Sterbebegleitung von Kindern und Jugendlichen hier in Dortmund. Und das ist nächsten Samstag und es wird zwei Konzertreihen geben. Einmal um 15 Uhr ein Instrumentalkonzert und ein großes Gesangskonzert dann um 18 Uhr, wo es dann eher so rockig, poppig, musicalmäßig werden soll. Das Ganze wird veranstaltet von der Musikschule Muse, aber hier in den Räumen stattfinden. Herzliche Einladung dazu. Hier hinten steht auch alles weitere drauf. Vorverkauf 4 Euro, Abendkasse 6. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um sich vielleicht auch nochmal auf Weihnachten schön einzustimmen mit schöner Musik. Ja, und dann natürlich auch einen Dienst zu geben für so einen Hospizdienst hier in Dortmund. Und jetzt wollen wir gleich auch noch ein Adventslied singen, und zwar Tochter Zion, und dabei die Kollekte einsammeln, die bei uns heute jetzt für die Gemeinde heute bestimmt ist. Thank you. Hey Jesus, super, dass du da bist.
Hallo Rahel, es ist schön, dich zu sehen. Was hast du denn da?
Ich habe mich entschieden, dass ich dir den hier geben will.
Meinst du das ernst?
Ja, absolut ernst.
Du weißt aber schon, was das bedeutet, oder? Wer immer nämlich auf diesem Stuhl sitzt, ist der Chef in deinem Leben und gibt die Richtung vor.
Ja, ich weiß. Bisher habe ich immer auf dem Stuhl gesessen. Und ich bin oft in diese Situation gekommen, wo ich dachte, Mensch, wie konnte es so weit kommen? Und da dachte ich mir, hey, ich lasse Jesus nicht Chef sein. Er hat das doch viel besser drauf. Also, das ist mein Geschenk an dich.
Wow, das ist toll. Ich bin geehrt. Dann setze ich mich doch gleich mal.
Ja, setz dich. Was immer du sagst, ich werde es tun.
Hey, Rahel, sag mal, hast du Wochenende schon was vor?
Nicht wirklich. Warum?
Also, du kennst doch diesen einen Jungen aus dem E-Kurs, diesen Jan.
Ja.
Der soll am Wochenende so eine Party machen und es soll richtig cool werden. Und dann wollte ich mal fragen, ob du vielleicht Lust hast, mitzukommen.
Ich weiß noch gar nicht genau, ob ich Zeit habe. Wenn ich was weiß, dann schreibe ich dir einfach per Facebook oder ruf dich kurz an.
Okay, cool. Bis dann. Tschüss.
Hey, Rahel, was machst du da?
Was meinst du?
Na, ich sitze hier ein bisschen mit einer Backe.
Ups. Jesus, sorry. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich auf dem Stuhl sitze. Ich rede da so mit Melanie und sie hat mich auf die Party am Wochenende eingeladen. Und das fand ich total cool. Und dann hast du Nein gesagt. Und das fand ich komisch. Ich meine, du hast doch nichts gegen Partys, oder?
Nein, grundsätzlich nicht. Aber ich habe etwas gegen diese Party. Ich dachte, du wolltest, dass ich hier auf diesem Stuhl bin und dein Chef bin.
Klar will ich das.
Und wer immer hier sitzt, der gibt die Richtung vor.
Ja, okay, ich sehe, was du meinst. Es tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt.
Okay, dann starten wir noch einmal von vorne, ja?
Okay, was immer du sagst, ich werde es tun.
Gut, dann hätte ich eine Bitte an dich.
Was denn?
Du kennst doch das Mädchen, das in der Schule eine Reihe vor dir gesessen hat.
Ja.
Ich möchte, dass du dich mal zu ihr setzt.
Okay. Das ist ein bisschen komisch.
Ja, vielleicht. Aber sie ist ziemlich einsam und ich möchte, dass sie mich kennenlernt.
Ja, ich weiß, Jesus. Du hast kein Problem mit komischen Menschen. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich mit ihr zurechtkomme.
Was ist denn das Problem?
Das ist kein Problem. Ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich mit dir reden soll. Und außerdem habe ich überhaupt keine Zeit.
Rahel, so funktioniert das nicht.
Was denn?
Wir können nicht beide gleichzeitig auf diesem Stuhl sitzen.
Oh, schon wieder? Jesus, ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Rahel, du wirst das, was ich dir sage, nicht immer verstehen. Ja, es kann sogar sein, dass du damit nicht einmal einverstanden bist.
Ja, aber...
Du wolltest doch, dass ich auf diesem Stuhl sitze, oder?
Ja, klar, deswegen habe ich ihn dir doch gegeben.
Aber immer, wenn es konkret wird, nimmst du ihn dir wieder.
Ja, okay, es tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Ich dachte vielleicht, dass, was du mir sagst, wäre so ziemlich dasselbe wie das, was ich will.
Rahel, du musst entscheiden, wer auf deinem Stuhl sitzt.
Na du.
Du musst ihn mir geben.
Ja, bitte, nimm ihn einfach.
Okay.
Okay.
Rahel, du musst ihn loslassen.
Ja, nimm ihn.
Rahel, triff eine Entscheidung.
Ich kann nicht.
Du hast dich schon entschieden.
Ja, wer sitzt auf deinem Stuhl, auf deinem Chefstuhl? Darum soll es heute gehen. Und ich finde diesen Stuhl ein ganz praktisches, hilfreiches Bild. Da gibt es in uns einen Bereich tief drin, da entscheidet sich, in welche Richtung wir gehen, in welche Richtung unsere Gedanken und Gefühle gehen. Also nehmen wir mal an, du müsstest morgen eine wichtige Entscheidung in deinem Leben treffen. Zum Beispiel die Frage entscheiden, Für welchen Studiengang entscheide ich mich? Oder mit wem und wie lasse ich mich auf eine Partnerschaft, eine Freundschaft ein? Oder vielleicht auch die Frage, nehme ich ein berufliches Angebot an, das mich weit weg von meinem jetzigen Zuhause führt? Vielleicht aber auch nur so eine praktische Frage wie, welches Haus kaufe ich oder welches Auto kaufe ich mir? So, und dann ist die Frage, wer oder was gibt den Ausschlag, wenn du solche Entscheidungen triffst? Bist du es selber? Wenn du abwägst Pro und Contra, deine Vorlieben und Abneigungen, deine Ängste und Hoffnungen? Oder ist es Gott, Jesus, der da die Richtung vorgibt? Oder ist es irgendein anderer Mensch oder andere Menschen, vielleicht dein Chef, dein Team auf der Arbeit, deine Familie, deine Freunde? Oder ist es deine Leidenschaft, dein Hobby? Oder ist es eine Sehnsucht oder vielleicht sogar eine Sucht, die dich leitet? Andersherum gefragt, es geht heute um die Frage, um wen oder um was dreht sich dein Leben eigentlich? Welcher Sache, welcher Person dienst du? Was hat Priorität? Wem oder was widmest du deine Zeit und deine Kraft? Und wenn wir ganz ehrlich sind, diese Frage lässt sich ja gar nicht so einfach beantworten. Denn das, was sich da in unserer Tiefe abspielt, ist oft komplex. Unsere Motive können vielschichtig sein. Oft sind wir uns gar nicht so bewusst, was uns letztlich wirklich antreibt. Und trotzdem ist diese Frage, wer sitzt auf diesem Stuhl, diesem Chefstuhl in deinem Leben, eine wichtige Frage, die sich jedem früher oder später auf seiner geistlichen Reise stellt. Und geistliche Reise, das ist ein Bild für mich, das Glauben beschreibt. Das Glauben nicht nur so einfach vom Himmel herabfällt, sondern dass Glauben eine Vorgeschichte hat, dass Glauben eine Entwicklung hat und dass Glauben ein Ziel hat. Am Anfang geht es uns ja auf der geistlichen Reise allen gleich. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, ob da Gott ist, wer Gott ist. Wir haben keine Ahnung von der Existenz von Jesus, von der Gemeinde, von Christen. Und wir haben vielleicht Fragen. Woher? Wozu? Warum bin ich eigentlich da? Und dann gibt es so erste Kontakte mit Christen, mit Gemeinde. Wir hören einzelne Aussagen und Grundgedanken des christlichen Glaubens. Das ist alles sehr schön. Und bei vielen von uns hier, die wir hier sitzen, haben diese ersten Impulse in Familien, in der eigenen Familie zu Hause stattgefunden. Und dann geht es weiter, Gottesdienstbesuche, Bücher lesen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Gespräche zum Glauben führen, in der Bibel selber lesen. Und dann kommt der Punkt auf der geistlichen Reise, wo aus der Theorie auf einmal Realität wird. Da machst du eigene Erfahrung mit der Wirklichkeit Gottes. Vielleicht durch das Gebet, vielleicht durch eine Bewahrung. Und da ist das Wissen auf einmal, Gott ist real. Und dann kommt der Punkt, wo du merkst, das Evangelium, also das, was ich von Jesus und von Gott höre, das meint mich. Da geht es um mich persönlich. Und du wirst unruhig und du merkst, Gott will etwas von mir. Etwas muss sich in meinem Leben ändern. Wenn du an diesem Punkt deiner geistlichen Reise heute stehst, dann ist unser Gottesdienst heute für dich gedacht und für dich wichtig. Dann geht es nämlich um die Frage dieses Stuhls, dieses Chefstuhls. Aber um dann nochmal bei der geistlichen Reise zu bleiben, auch danach geht die geistliche Reise weiter. Taufe, Gemeindezugehörigkeit, Entwicklung eines jesusmäßigen Lebensstils, Charakterveränderung mit Gottes Hilfe und Kraft, die eigenen Gaben für Jesus, für Gott einzusetzen und zu entwickeln und an andere das weiterzugeben, was man selber empfangen hat und geworden ist. All das gehört zur geistlichen Reise weiter. Und am Ende unserer Reise steht eine große Party, eine Feier mit Jesus in der ewigen Welt. Und so wie wir uns hier dann von Angesicht zu Angesicht sehen, so werden wir Jesus sehen. Und in der Bibel steht, das wird unglaubliche Freude bei uns auslösen. Ein Jubel. Und das wird kein Ende haben. Also, jeder von uns hier ist auf dieser geistlichen Reise. Ob du das nun vielleicht schon weißt oder nicht weißt, denn jeder von uns ist von Gott geschaffen und jeder von uns hat ein Leben bekommen, um Gott zu suchen und zu finden. Und Gott selber ist auf dem Weg zu uns schon. Er wirbt um uns, um unser Vertrauen. Er sucht unsere Nähe. Jeder von uns ist auf einer geistlichen Reise. Und viermal im Jahr, viermal haben wir einen Gottesdienst, wo es darum geht, wo es um diejenigen von uns geht, die eine Entscheidung treffen können und wollen auf dieser geistlichen Reise, die Entscheidung treffen, wer sitzt eigentlich auf diesem Stuhl. Vielleicht bist du an einer anderen Stelle deiner geistlichen Reise heute. Das ist nicht schlimm. Aber dann bete bitte für die heute dieser Gottesdienst und diese Predigt wichtig ist. Und jetzt möchte ich uns den Predigttext vorlesen aus dem 1. Thessalonicher. Und ich hole mir hier mal ein Pult. 1. Thessalonicher 1, die Verse 5 bis 10. Und ich lese uns das in der Übersetzung Neue Genfer Übersetzung. Damals, so heißt es dort, als wir euch das Evangelium verkündeten, redete Gott nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, so wie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und ihr habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Paulus schreibt hier an Christen in der griechischen Stadt Thessalonich. Im Verlauf seiner zweiten Missionsreise, das war etwa 49 nach Christus, ist er zusammen mit seinen Gefährten, Reisegefährten Timotheus und Silas dorthin gekommen, nach Thessalonich in Griechenland, und zuerst in der jüdischen Synagoge und später wohl auch an anderen Orten in der Stadt hat er Menschen die gute Nachricht von Jesus gepredigt, verkündet, kommuniziert. Und dann hat er eine Gemeinde gegründet. In der Folge gab es Ärger, Intrigen, der Druck auf Paulus wuchs und die Situation wurde schwierig und Paulus musste Hals über Kopf die Stadt Thessalonich verlassen. Viel zu früh. Er fühlte sich aber weiterhin innerlich sehr verbunden mit der von ihm neu gegründeten Gemeinde und nach einigem Hin und Her schreibt er später diesen Brief. Am Anfang, in den ersten Versen, zu denen auch unser Predigttext gehört, fasst er zusammen, wie die Thessalonicher zum Glauben gekommen sind. Er fasst ihre geistliche Reise zusammen. Und das ist gut, da nochmal hinzuschauen. Er erinnert sich und sie, sich selbst und sie daran, wie er ihnen gemeinsam mit Timotheus und Silas das Evangelium von Jesus nahegebracht und erklärt hat. Er erinnert sich daran, wie er unter ihnen gelebt hat, wie er sein Leben mit ihnen geteilt hat, eine Arbeit angenommen hat. Auch das war eine gelebte Predigt. Und er erinnert sie daran, wie Gott selbst zu ihnen gesprochen hatte. Nicht nur durch die Worte von ihm, und Silas und Timotheus, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Was auch immer Paulus damit meint. Vielleicht waren das hier Heilungen, Dämonenaustreibungen, Gotteserkenntnis, prophetisches Reden, was auch immer. Die Menschen da in Thessalonich hatten erkannt, Gott ist Wirklichkeit. Er ist nicht nur Theorie. Und so kam das Evangelium zu den Menschen in Thessalonich. Und was haben sie dann damit gemacht? Paulus sagt, sie haben es angenommen. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und wie haben sie das gemacht? Paulus sagt, ihr habt euch von den Götzen abgewandt, dem lebendigen, wahren Gott zugewandt, um ihm zu dienen. Darum geht es heute. Es geht um deine geistliche Reise und um eine Entscheidung, die du dabei vielleicht heute treffen wirst. Es geht um die Frage, willst du dich dem lebendigen und wahren, einzigen Gott zuwenden, um ihm alleine zu dienen? Und es wird hier deutlich, diese Entscheidung kannst du nicht beliebig treffen. Ne? Zu sagen, ja, heute entscheide ich mich mal. Weil meine Eltern das wollen, weil der Pastor darüber gepredigt hat. Nein, diese Entscheidung kannst du nur treffen, wenn du auf deiner geistlichen Reise bestimmte Schritte schon gegangen bist. Gott selber legt den Zeitpunkt für solch eine Entscheidung fest. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher weiß ich denn, ob heute mein Zeitpunkt ist? Ob er es ist. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal von dem Bibeltext her die Voraussetzungen darlegen, die es braucht, damit du vielleicht heute eine Entscheidung treffen kannst, Jesus auf diesen Stuhl zu lassen, damit du ihm dienst. Die erste Voraussetzung ist, du hast das Evangelium gehört. Die Nachricht von Jesus. Es geht um Inhalte, die du verstanden hast, sei es in Predigten, in Büchern, in Zeitschriften, durch Gespräche, durch das persönliche Bibellesen, was auch immer. Und du hast es dann verstanden. Das meint nicht, dass du ein großer Theologe sein musst, aber dass du verstanden hast, dass durch Jesus Gott uns seine unglaubliche Liebe nahe bringt. Dass du verstanden hast, dass etwas zwischen dir und Gott steht, deine Schuld. Deine Sünde, all das, womit du Vertrauen zerstört hast. Vertrauen, das Gott in dich setzt, was andere Menschen in dich gesetzt haben. Dass du verstanden hast, dass der Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung, die die Tür öffnet, zu einem völlig neuen Leben im Frieden mit Gott und im Frieden mit anderen Menschen. Das ist das Erste, dass man das gehört und verstanden hat. Die zweite Voraussetzung ist, du hast Christen erlebt. Das Evangelium war nicht nur trockene Theorie für dich, sondern wie die Leute in Thessalonich mit Paulus und Silas und Timotheus, so hast auch du andere Christen hautnah erlebt. Hast im Leben von anderen die verändernde Kraft von Jesus, vom Evangelium wahrgenommen. Und die dritte Voraussetzung, du hast die Wirklichkeit Gottes erlebt. Vielleicht ist das ja auch für dich am Anfang ein mehr kopfmäßiges Auseinandersetzen mit dem Glauben gewesen. Und jetzt ist dann der Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, das Evangelium, das, was du über Jesus gehört hast, entwickelt eine Eigendynamik, ein eigenes Leben. Der Apostel Paulus schreibt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Römer 1, Vers 16. Er sagt nicht, das Evangelium bringt die Kraft, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Durch das Evangelium geschieht etwas in dir, verändert sich etwas. Deine Selbstwahrnehmung verändert sich. Du begreifst auf einmal, dass dein Leben nicht so makellos und rein und sauber ist, wie du immer gedacht hast. Du merkst, dass du das Ziel für dein Leben meilenweit verfehlst. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Das Wort Gottes dringt in das Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimsten Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Das ist Kraft Gottes, die so etwas bewirkt. Das Evangelium, die Nachricht von Jesus, bewirkt das. Und dann bewirkt diese Kraft des Evangeliums, dass die Wahrnehmung, deine Wahrnehmung der Welt um dich herum sich verändert. Du merkst, wie dich Menschen, Situationen, Dinge binden oder in einer unguten Weise beeinflussen. Und vorher hast du das noch nie so wahrgenommen. Und ein drittes, was diese Kraft des Evangeliums bewirkt, du verstehst Gott anders, besser und tiefer als zuvor. Auf der einen Seite seine Größe und Allmacht, und das ist dir auf einmal sehr nahe. Auf der anderen Seite seine Liebe zu dir, seine Freundlichkeit, Geduld mit dir. Trotzdem du bist, wie du bist. Und auch das gehört zur Kraft des Evangeliums. Du machst Erfahrungen mit der Wirklichkeit, der Kraft Gottes. Vielleicht erlebst du Gebetserhörung, vielleicht Heilung, vielleicht eine Bewahrung in einem Unfall. Und wenn du das alles erlebt hast, wenn du das Evangelium gehört und verstanden hast, wenn du Christen erlebt hast, wie sie mit Jesus leben und wie das ihr Leben prägt und verändert, und wenn du selber gemerkt hast, das Evangelium ist eine Kraft Gottes für mich, das ist eine Wirklichkeit, Jesus ist eine Wirklichkeit, dann, wenn du das alles erlebt hast, kannst du nicht sagen, ja, das war eine schöne geistliche, spirituelle Erfahrung, die werde ich jetzt in den Schrank stellen und archivieren und mich bei Gelegenheit gerne daran wieder erinnern. Wenn das passiert ist, dann weißt du, Gott ist mir entgegengekommen. Und darum geht es in dieser Adventszeit auch, die wir feiern, in der wir jetzt sind. Und wenn du merkst, Gott kommt mir entgegen und er ist mir entgegengekommen, dann ist deine Entscheidung gefragt. Willst du das annehmen? Willst du das Evangelium annehmen? Willst du Jesus wirklich annehmen? Willst du dich dem lebendigen, wahren und einzigen Gott zuwenden, um ihm allein zu dienen? Willst du ihm diesen Stuhl in dir, in deinem Leben geben, den Chefstuhl? Und wenn du vor dieser Frage stehst und darüber nachdenkst, dann merkst du vielleicht, das geht ja gar nicht so einfach. Haben wir in dem Anspiel eben auch gesehen. Ups, jetzt sitze ich ja schon wieder auf dem Stuhl. Aber bin ich es, der auf dem Stuhl sitzt? In der Bibel wird ganz klar gesagt, auf diesem Stuhl sitzt immer jemand. Der ist nie leer. Entweder sitzt Jesus oder Gott darauf, und wenn der nicht darauf sitzt, dann sitzt ein Götze dort. Was ist ein Götze? Ein falscher Gott. Ein Götze ist jemand, der die Stelle oder etwas, was die Stelle einnimmt, von Gott. Die Stelle, die nur Gott oder die nur Jesus einnehmen kann. Und deswegen sagt Paulus, ihr habt euch dem lebendigen Gott zugewendet und ihr habt euch abgewandt von euren Götzen. Ich kann jetzt keine lange Abhandlung über Götzen hier im Rahmen dieser Predigt bieten. Nur ein paar Worte. Wir denken bei Götzen in der Regel an irgendwelche Statuen und Bilder, die in Tempeln, Altären und Schreinen verehrt werden. Und so war es ja damals in der griechischen Welt auch. Aber auch wir in unserer Gesellschaft und Kultur heute haben unsere Götter, unsere Priester, unsere Rituale und heiligen Dinge. Wir haben unsere Tempel und Schreine. Das heißt nur alles anders. Das heißt bei uns vielleicht Fitnesscenter, Wellnesscenter, Bürohochhäuser, Krankenhäuser, Studios, Sportstadien, Universitäten, Schulen. Dort werden die Opfer gebracht. Kaufhäuser, kann man auch noch ergänzen. Dort werden die Opfer gebracht, um den Segen zu gewinnen, den Segen für ein gutes Leben und um das Unglück fernzuhalten. Damals gab es die Schönheitsgöttin Aphrodite. Heute kniet natürlich niemand vor einer Statue der Aphrodite nieder. Aber in unseren Medien wird Tag für Tag ein Schönheitsideal zelebriert, das letztlich für die meisten unerreichbar bleibt. In Berlin, da war es so Usus, an Hochhäusern, an 10, 15 Meter hoch waren Plakatwände angebracht mit Bildern, Werbebildern von Fotomodels für irgendwelche Düfte und dieses Schönheitsideal, was uns da vor Augen geführt wird, ist und bleibt für die meisten unerreichbar. Und trotzdem geben wir dafür Unsummen von Geld aus. 2012 12,6 Milliarden Euro für Schönheitspflegemittel. Und junge Menschen, für sie bedeutet ein schlankes Idealbild so unglaublich viel, dass sie ihre Gesundheit dabei gefährden. Laut Robert-Koch-Institut gibt es bei jedem dritten Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren, bei jedem dritten Mädchen Hinweise auf eine Essstörung, die lebensbedrohlich werden kann. Selbstmordgedanken, Selbstmordversuche, rapider Gewichtsverlust, schwere Herz-Kreislauf-Störung. Nein, wir knien nicht nieder vor Statuen, aber Ideale im Sinne von Götzen, die haben wir. Wir verbrennen keinen Weihrauch für Artemis, die Göttin der Jagd. Aber ist es nicht so, dass die Jagd, unsere Jagd nach beruflichem Erfolg und Karriere einen solch hohen Stellenwert bekommen, dass viele Menschen dafür bereit sind, enorme Opfer zu bringen? Familien, Ehepartner, Gesundheit und Werte. Was fällt da nicht alles zum Opfer? Und dann gibt es Skandale, die in den Medien zu hören sind, und dann denken wir an Christian Wulff und Karl Theodor zu Guttenberg und immer wieder skandalöse Bankgeschäfte. Und das ist doch nur die Spitze vom Eisberg. Das ist das Ergebnis dann, wenn die Götzen enttäuschen, wenn das Leben leer wird. Jedes Ding, jede Sache, jede Person kann zum Götzen werden, wenn wir uns davon Erlösung erwarten, Sicherheit erwarten, die uns alleine Gott nur geben kann. Schauen wir nochmal in den Predigttext. Am Ende, im Vers 10, ist die Rede davon, dass die Christen in Thessalonich auf Jesus warteten, der sie vor dem kommenden Gericht, vor dem Zorngericht Gottes rettet. Darum geht es. Wir werden einmal Rechenschaft ablegen müssen, so sagt es die Bibel, vor dem lebendigen Gott über uns und über unser Leben. Und es ist eins ganz klar, das wird nicht reichen, was wir zu bieten haben, bei keinem von uns, egal wie fromm du bist. Und das ist die Realität unserer menschlichen Existenz. Und ich bin sicher, auch bei Menschen, die dem christlichen Glauben nicht zustimmen, hat diese Realität ein Echo in ihrem Herz, in ihrem Denken und Fühlen. Daher kommt diese Ahnung, dieses unterschwellige Gefühl, es reicht nicht, ich genüge nicht. Ich muss mich rechtfertigen, meine Existenz rechtfertigen. Und so kommen wir auf die Idee mit der Leistung. In unserer Gesellschaft ist das das große Thema. Immer wieder der Versuch, durch unsere Leistung zu beweisen, ich bin etwas wert. Und so den inneren Frieden zu finden, das Gefühl, ich bin okay. Erlösung durch Leistung. Und dafür bringen wir Opfer, viele Opfer. Das sind die Götzen, den Menschen heute in unserer Zeit dienen. Und doch reicht das nie aus. Es reicht nie aus. Ich weiß gar nicht, wer es war, ein Leichtathlet, Weltmeister auf 100 Meter. Von ihm stammt das Zitat, dass er sagte, jedes Mal neu bleiben mir 10 Sekunden, um zu beweisen, dass ich noch der Beste bin. 10 Sekunden, um zu beweisen, dass ich okay bin. Und es kommt der Punkt, wo er das nicht mehr kann. Und egal, was es ist, was du dir suchst, um dich zu beweisen, um dir und anderen zu zeigen, ich bin okay. Ich bin es wert, angeschaut zu werden. Ich bin es wert, geachtet und respektiert zu werden. Es wird nie reichen. Es wird am Ende dich immer mit einem leeren, hohlen und schalen Gefühl zurücklassen. Es sind Götzen, die wir dann auf diese Stelle setzen. Willst du dich von deinen Götzen abwenden, nur Jesus. Wenn er da sitzt, er kann dir Frieden geben. Er ist ein Herr, der uns unendlich gut tut. Also, die Frage ist heute, willst du dich abwenden von deinen Götzen? Willst du dich dem lebendigen und wahren Gott zuwenden und ihm dienen? Und ich sage das nochmal, das heißt nicht, Theologie zu studieren, Pastor zu werden oder irgendeine andere vollzeitliche Tätigkeit aufzunehmen. Es heißt nicht, in der Gemeinde mitzuarbeiten und besondere Aufgaben zu übernehmen. Das alles kann ein Dienst für Gott sein, aber es sind Spezialfälle. Wenn du dich Gott zuwendest, um ihm zu dienen, ist das viel umfassender, grundsätzlicher. Ein Diener hat den vorrangigen Wunsch, dass die Ziele seines Herrn erreicht werden, nicht die eigenen. Du entscheidest dich dafür, die Ziele Gottes in deinem Leben zu verfolgen. In allem, was du tust. In deinem Leben als Schüler, als Schülerin. In deinem Leben als Vater oder Mutter. In deiner beruflichen Karriere. Wenn du Gott dienst, ist es dir am Ende wichtiger, dass Gott gut dasteht, als dass du selber gut dastehst. Es ist dir am Ende wichtiger, dass Gottes Wille geschieht und nicht deiner. Also, wenn du Jesus den Platz auf diesem Stuhl gibst, dann triffst du damit eine Entscheidung, die unsichtbare Wirklichkeit Gottes in der Welt, in deinem Leben, mehr Gewicht zu geben, als all den lauten Stimmen, als all den Umständen und Situationen, als all den Bildern, die auf dich einströmen, Tag für Tag, schrill und laut. Du willst der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes mehr Gewicht geben. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung heute ein für alle Mal zu treffen. Und dann wirst du sie sicherlich Tag für Tag wieder neu nachvollziehen. Dann geht es immer wieder darum, dich Jesus zuzuwenden, nach seinem Willen zu fragen, auf ihn zu hören und dich von ihm verändern und ausrichten zu lassen. Aber jetzt, heute kannst du diese Entscheidung grundsätzlich treffen. Das ist wie eine Weichenstellung. Und nur Jesus kann dir, kann uns dieses innere Wissen geben. Es ist genug. Ich bin genug. Ich bin in Ordnung. Ich habe Jesus, der auf meinem Chefstuhl sitzt, und ich höre auf ihn, und was ich tue, das ist auf einem guten Weg. Dann bin ich auf einem guten Weg. Wir werden jetzt gleich etwas Musik hören. Ich bitte euch, dass ihr als Musikteam nach vorne kommt. Und wir werden es bei diesem Gottesdienst anders machen als in bisherigen Gottesdiensten dieser Art. Wenn du spürst, hier ist meine Entscheidung gefragt, ich möchte die Entscheidung treffen, dass Jesus auf dem Stuhl, im Chefstuhl meines Lebens sitzt, dann lade ich dich ein, dort an die Seite zu dem Kreuz zu kommen. Und dort findest du so Karten. Das sind Karten, auf denen du diese Entscheidung für dich festhalten kannst. Kannst du dein Datum draufschreiben, eine Unterschrift dazusetzen. Das musst du nicht abgeben, das ist für dich, dass du es behältst. Wenn du das machst, ist es hinterher uns sehr wichtig, dass du mit dieser Entscheidung nicht alleine bleibst. In der Bibel wird gesagt, wenn wir solch eine Entscheidung grundlegenderweise zum ersten Mal treffen, dann wird etwas völlig neu in unserem Leben, ein neues Leben beginnt. Und dann ist man wie ein Neugeborenes. Und da braucht man besondere Bedingungen, braucht man ein Stück Unterstützung, Ermutigung. Deswegen haben wir für dich dann so ein Startpaket zusammengestellt. Und das würden wir dir gerne geben. Und wir würden gerne dich einfach ermutigen auf diesem neuen Weg, auf diesem neuen Lebensweg, den du eingeschlagen hast. Deswegen, wenn du dort hingegangen bist und dir eine Karte genommen hast, nach dem Gottesdienst, unmittelbar nach dem Gottesdienst, geh bitte nicht gleich zum Kaffee trinken. Das wartet auch einen kleinen Moment noch, sondern dann komm noch einmal zu dem Kreuz und dort werden ein paar Leute warten und dann gehen wir gemeinsam in den Living Room. Das ist ein schöner Raum im Keller unserer Gemeinde und dort ist dann die Gelegenheit, noch mal kurz miteinander zu reden und dieses Starterpaket könnt ihr dann in Empfang nehmen, was wir euch gerne geben wollen. Wenn du merkst, dass diese Entscheidung, die du voll, eine Entscheidung für Jesus, dass er auf deinem Stuhl sitzt, dass diese Entscheidung, dass du sie vor langer Zeit schon getroffen hast, aber jetzt ist es irgendwie anders, so wie wir das bei der Rahel gesehen haben und du möchtest das neu festmachen, dann bitte ich dich nicht, eine Karte zu nehmen, sondern nach dem Gottesdienst dort zu dem Stuhl zu kommen, wo Gebet und Segen angeboten wird, Segnungsdienst angeboten wird, dann ist da deine Gelegenheit, das noch einmal neu festzumachen. Ich möchte jetzt, dass wir ein Lied singen, dann werde ich nochmal beten und dann lade ich ein, einfach diejenigen, die möchten, diese Entscheidung treffen möchten, dort hinzukommen. Wir werden jetzt weiter singen, wir werden weiter beten und du hast die Gelegenheit, wenn du spürst, das ist jetzt dein Schritt auf deiner geistlichen Reise, dass Jesus hier diesen Platz von mir kriegt, dann lade ich dich ein, dass du dort hinkommst, so wie ich es eben erklärt habe. Und dass du das dort für dich festmachst. Jesus hat seine Momente, wo er uns ruft. Es ist sein Zeitplan für unsere geistliche Reise. Und wenn du spürst, dass das heute für dich dran ist, dann lass dich darauf ein. Das ist immer auch ein Kampf. Es hat auch damit zu tun, dass du dich abwendest, dass du etwas loslässt, dass du Götzen loslässt, Dinge, die dir eine Sicherheit gegeben haben, die nur Jesus dir geben kann. Aber ich möchte dir Mut machen, tu es. Der Gewinn ist viel größer als das, was du hinter dir lässt. Mit Jesus gewinnst du Leben, ein einzigartiges, wunderbares Leben, ewiges Leben. Ich bete. Jesus, danke, dass du uns einlädst. Danke, dass du uns einlädst, wirklich mit dir durchs Leben zu gehen. Und du wartest auf unsere Antwort. Jesus, du hast so viel Segen bereit für uns. Aber es braucht unsere Antwort. Es braucht es, dass wir dir diesen Platz einräumen, den dieser Stuhl symbolisiert. Herr, und das ist ein Thema, was für uns immer aktuell bleibt. Aber ich bitte dich jetzt für diejenigen, die diese Entscheidung so noch nicht für sich getroffen haben bisher, dass du ihnen das, wenn du solche Menschen hier in unseren Gottesdienst gebracht hast, Jesus, dass du ihnen das heute klar machst, dass das ein guter, der beste Schritt ist, den sie tun können. Jesus, danke, dass du uns einlädst. Und danke, dass es etwas Wunderbares ist, dir dienen zu können. Amen. Ich auch dorthin.
Für mich an dein Kreuz. brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen. Deinem Blut. und bei allem, was ich wünsche und träume, fall ich in dir zurück. Herr, ich möchte dich lieben, ganz egal, wie's mir geht. Du alleine bist der eine, der mich kennt und der mich versteht. Deinem Blut.
Ja, jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes, da wollen wir uns gleich noch unter den Segen Gottes stellen. Und mir ist am Anfang jetzt nochmal wichtig, nochmal einzuladen einfach, wenn du gemerkt hast, dass du da ganze Sachen mit Jesus machen willst, gleich zum Kreuz zu kommen, ob du eben da warst oder nicht, spielt gar nicht so eine große Rolle, dass du jetzt einfach noch die Chance nutzt zu kommen, um dort das Geschenk auch entgegenzunehmen von uns und einfach auch das Fest zu machen mit anderen. Und euch anderen lade ich zum einen ein, ein Kaffee zu euch zu nehmen und einfach eine gute Zeit im Gespräch zu haben. Aber ich will euch auch einladen, dass ihr wirklich auch guckt, was braucht ihr gerade. Vielleicht braucht ihr auch einfach noch ein bisschen zu sitzen und mit Jesus im Gespräch zu sein darüber, was es bedeutet gerade, ihm den Stuhl zu geben oder wo ihr gerade mit einer Pobacke drauf sitzt. Manchmal braucht man einfach mehr Zeit als nur die, die man hier im Gottesdienst hat. Und ich lade euch ein, das zu nutzen, hier zu bleiben, für euch zu beten oder für euch beten zu lassen. Das ist meine Einladung hier jetzt heute noch am Abschluss des Gottesdienstes. Und jetzt würde ich gerne uns den Segen zu sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.